Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute Abend mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Wir wollen gut sein. Also die meisten von uns wollen das und die meiste Zeit wollen wir das. Aber dann gibt es ja schon auch immer die großen und die kleinen Verfehlungen und die Gelegenheit, solche überhaupt zu begehen. Was dann? Dann kommt das Gedankenkarussell in Schwung.
Ich muss mich entscheiden. Soll ich oder soll ich nicht?
Ich gehe davon aus, dass auch die Moral darauf beruht, dass wir Gründe als solche erkennen können.
Wer sagt eigentlich, dass ich das nicht tun darf?
Erste Prämisse, eine Spinne igittigit. Zweite Prämisse, wenn eine Spinne igittigit, dann ein Käfer igittigit. Dritte Konklusion, also ein Käfer igittigit.
Was werden meine Freunde sagen?
Tatsächlich hat moralische Erkenntnis recht wenig mit Intuition im umgangssprachlichen Sinn zu tun.
Wer sagt eigentlich, dass ich das nicht tun darf?
Warum gelten moralische Normen?
Das darf man nicht.
Meine Antwort lautet, sie gelten, weil es moralische Tatsachen gibt, die wir erkennen können.
Ich will das jetzt.
Ich will das jetzt, lockt das Teufelchen. Das darf man nicht, gebietet das Engelchen. Dabei geht es um nichts anderes als um moralische Normen. Ich vermute keine und keiner von uns wird bestreiten, dass es solche Normen gibt. Sie regeln einen großen Teil unseres Lebens. Das nehmen wir üblicherweise einfach so hin. Der Hörsaal allerdings ist die Sendung auf der Radio Wissen, in der wir uns die Zeit nehmen, tiefer zu graben. Wir gehen den Sachen auf den Grund. Warum gelten moralische Normen? Das ist die grundsätzliche Frage, die wir uns heute Abend vorknöpfen. Und ich sag's jetzt schon, wir geben zwei Antworten drauf. Die erste kommt jetzt gleich vom Philosophen Gerhard Ernst. Seit 2012 lehrt Ernst Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Antwort auf die Frage, warum moralische Normen gelten, hat er am 20. Juni 2013 auf Einladung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gegeben. Und zwar als Auftakt zu einem Streitgespräch, aber dazu später mehr. Vorneweg noch ein paar Bordhinweise. Der Vortrag ist eine gute halbe Stunde lang und eigentlich gut verständlich, aber er ist derart dicht, eins wird aus dem anderen entwickelt, dass ich denke, Nicht-Philosophinnen wie ich müssen wirklich verschärft zuhören. Nebenher abwaschen oder kochen können meiner Einschätzung nach nur höhere Wesen oder aber Philosophieprofis. Und noch was, offenbar wurde der Vortrag bei weit geöffneten Fenstern in der Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt in Berlin gehalten. Im Hintergrund hört ihr immer wieder ganz leise den frühabendlichen Sommergesang der Berliner Vogelschar. Noch ein Grund mehr, diesem Vortrag zu folgen. Los geht's aber erstmal mit einigem Geraschel. Professor Gerhard Ernst sortiert seine Unterlagen.
Die Frage, warum moralische Normen gelten, kann in verschiedener Weise verstanden werden. Und wie es für Philosophen typisch ist, werde ich zunächst mal zwei Weisen unterscheiden. Und denn bevor man sich mit der Beantwortung einer Frage beschäftigt, sollte man erstmal klären, wie sie gemeint ist. Ich verstehe die Frage, die wir uns vorgelegt haben, zunächst einmal nicht als die Frage nach der Begründung der Moral. Nehmen wir eine beliebige moralische Norm, etwa die Forderung, dass man seine Versprechen halten soll. Um eine Norm handelt es sich, zunächst mal, weil hier ein Ausdruck wie sollen darin vorkommt, also eine Forderung an uns gestellt wird. Um eine moralische Norm handelt es sich, weil dieses sollen kategorisch ist. Also nicht auf diesen oder jenen Wunsch hin relativiert zu verstehen ist, anders als beispielsweise Forderungen der Straßenverkehrsordnung. Auch hier kann man sich jedenfalls vorstellen, dass diese Sätze in Sollenssätzen formuliert werden, aber die Straßenverkehrsordnung fordert uns nicht kategorisch auf, etwas zu tun, sondern wir sollen diese Normen einhalten, wenn wir denn der Straßenverkehrsordnung folgen wollen. Und vielleicht gibt es moralische Gründe, das zu tun, aber das steht dann auf einem extra Blatt. Für sich genommen sind diese Forderungen rein hypothetisch. Die Norm, dass man seine Versprechen halten soll, scheint von anderer Art zu sein. Sie fordert uns kategorisch auf und man kann sich natürlich fragen, warum sollte man sich an diese Norm halten? Das ist die Frage nach der Begründung moralischer Normen. Man könnte zur Begründung dieser Norm beispielsweise auf den kategorischen Imperativ von Kant verweisen und sagen, dass man eben nur nach der Maxime handeln soll, durch die man zugleich auch wollen kann, dass sie Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werde. Und dann kann man prüfen, ob die Maxime, dass man seine Versprechen denn brechen soll, möge, wann immer man daraus Vorteil hat, ob die durch diesen kategorischen Imperativ ausgeschlossen wird. Wahrscheinlich ist das der Fall. Und dann hätte man eine Begründung der Norm gefunden durch den kategorischen Imperativ. Man könnte auch versuchen, auf das utilitaristische Grundprinzip zurückzuverweisen, das sagt, dass man stets das tun soll, was den Nutzen maximiert. Wahrscheinlich maximiert es den Nutzen, wenn man in der Regel seine Versprechen hält. Also auch könnte man auch auf diese Weise versuchen, diese Norm zu begründen. Und so weiter. Derartige Begründungen moralischer Normen bestehen offenbar darin, dass man bestimmte moralische Forderungen auf andere moralische Normen zurückführt. Wie sonst sollte eine Begründung einer moralischen Norm denn aussehen? Denn nichts, was nicht selbst normativen Charakter hat, kann zur Begründung einer Norm herangezogen werden. Man führt also auf diese Weise nie aus dem Bereich des Normativen hinaus. Vielleicht fragen Sie sich vor diesem Hintergrund, wozu eine Begründung dann überhaupt gut sein soll, wenn sie doch eben nicht aus dem Bereich des Normativen hinausführt, sondern lediglich auf eine andere normative Prämisse. Und die Antwort lautet natürlich, sie hat den gleichen Nutzen wie Begründungen in allen anderen Bereichen auch. Auch physikalische Sätze kann man nur durch andere physikalische Sätze begründen, Einsichten über die Kochkunst nur durch andere Einsichten über die Kochkunst und so weiter. Keine Begründung führt uns prinzipiell aus dem Raum dessen heraus, was begründet werden soll. Der Witz einer Begründung liegt vielmehr darin, dass das weniger Plausible durch das Plausiblere erklärt werden soll. Das heißt, dass wir in der Begründung Sätze, die uns unsicher erscheinen, vielleicht auf Sätze zurückführen können, die uns sicherer erscheinen, und dann haben wir eine Begründung gegeben. Wenn Sie beispielsweise fest vom utilitaristischen Grundsatz überzeugt sind, dann können Sie vielleicht die Norm, dass man seine Versprechen halten soll, durch den Verweis auf dieses Prinzip zurückführen. Dasselbe mit dem kategorischen Imperativ. Und wenn Sie glauben, dass praktisch alle Normen in dieser Weise auf diese Grundsätze zurückgeführt werden können, dann haben Sie nicht nur eine Begründung, sondern eine vereinheitlichende Begründung, nämlich eine Begründung, aus der alle Normen mehr oder minder abgeleitet werden können. Die Frage, warum gelten moralische Normen, könnte als Frage nach einer solchen einheitlichen Begründung verstanden werden. Und genau so werde ich sie im Folgenden nicht verstehen. Wie man die Frage nämlich noch verstehen kann und wie ich sie tatsächlich verstehen werde, wird deutlich, wenn man sich fragt, was denn der Status von kategorischen Imperativen oder dem kategorischen Imperativ oder dem utilitaristischen Grundprinzip ist. Insgesamt, was der Status der Moral überhaupt ist. Ist es eine Tatsache, dass man nur nach derjenigen Maxime handeln soll, von der man zugleich wollen kann, dass sie Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werde? Handelt es sich dabei um eine Erkenntnis? Und liegt derjenige, der eine andere Überzeugung hat, einfach falsch? Behauptet er etwas, was nicht der Fall ist? Dass diese Fragen nicht einfach zu beantworten sind? Macht der Vergleich mit dem Bereich der Wissenschaft deutlich. Dort scheinen diese Fragen ganz leicht beantworten zu sein. Es ist eine Tatsache, dass die Spannung in einem Stromkreis proportional zur Stromstärke ist. Diese Tatsache wurde von dem Erlanger Physiker Georg Ohm entdeckt. Und wer anderer Meinung ist, der täuscht sich. Diese Aussagen sind jedenfalls auf den ersten Blick deshalb unproblematisch, also wissenschaftliche Aussagen, weil wir leicht erläutern können, warum sie wahr sind. Dass die Spannung in einem Stromkreis proportional zur Stromstärke ist, ist eine Tatsache deshalb, weil die Welt so beschaffen ist. Ohm konnte das entdecken, indem er die Welt beobachtet hat, und wer anderer Meinung ist, kann durch den Hinweis auf die Erfahrung widerlegt werden. Entsprechende Erläuterungen versagen nun aber gerade im Bereich der Moral. Was soll das heißen, dass die Welt so beschaffen ist, dass der kategorische Imperativ gilt? Auf welche Erfahrungen sollte man verweisen, um jemanden zu widerlegen, der glaubt, dass man seine Versprechen durchaus brechen darf? Kann man sich im Bereich der Moral, wenn das so ist, wenn wir hier keine Antwort geben können, dann überhaupt täuschen? Geht es hier nicht eher darum, was wir uns wünschen, beziehungsweise auf welche Art und Weise wir andere Leute beeinflussen wollen. Sind moralische Äußerungen so etwas wie Ausdruck unseres Geschmacks und dementsprechend weniger Behauptungen als vielmehr ja, ein Ausdruck von Emotionen zum Beispiel. Und sollte man deshalb im Bereich der Moral gerade nicht von Tatsachen, Erkenntnissen, Überzeugungen und Behauptungen sprechen? Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum gelten moralische Normen in einem Sinn, den man als seinen metaethischen Sinn bezeichnen könnte. Hier geht es nicht um eine Begründung moralischer Normen, das wäre die bereits am Anfang besprochene normative Frage. Hier geht es um den Status der Moral überhaupt. Man kann auch sagen, hier geht es darum, den Platz der Moral in einer naturwissenschaftlich verstandenen oder natürlich verstandenen Welt zu finden. Während sich der normative Ethiker die Frage stellt, ob diese oder jene moralische Norm gilt und auf welche grundlegende Norm man sie gegebenenfalls zurückführen kann, fragt sich der Metaethiker, was es heißt, dass eine Norm gilt. Man kann sich diesen Unterschied auch so klar machen. Wenn ein normativer Ethiker zu dem Ergebnis kommt, dass es nicht der Fall ist, dass man seine Versprechen immer halten soll, dann schließt er daraus, dass es eben so ist, dass man seine Versprechen nicht immer halten soll. Wenn ein Metaethiker zu dem Ergebnis kommt, dass es keine Tatsache ist, dass man seine Versprechen immer halten soll, dann kommt er dagegen zu dem Schluss, dass auch das Gegenteil dieser These keine Tatsachen ist. Und zwar deshalb, weil er glaubt, es gibt dann keine Tatsachen im Bereich der Moral. Also das eine bezieht sich auf den Inhalt der Norm und das Gegenteil wäre dann eben auch wieder eine Norm. Der Metaethiker macht dementsprechend eine Aussage über den Status von moralischen Tatsachen. Der Unterschied zwischen normativer Ethik und Metaethik verwirrt nicht nur Nichtphilosophen, was insbesondere daran liegt, dass man eben Fragen wie, warum gelten moralische Normen, so und so verstehen kann. Klarer wird der Unterschied, wenn man die Grundfragen der beiden Bereiche eindeutiger formuliert. Dann würde man vielleicht Folgendes sagen, die normative Ethik fragt danach, was wir tun sollen. Sie stellt diese Frage in systematischer Absicht, das heißt, sie fragt insbesondere nach dem, was wir grundlegend tun sollen, wobei sich daraus dann auch ergeben soll, was wir im Einzelnen tun. Und die angewandte Ethik ist insbesondere damit beschäftigt, die Frage zu beantworten, was wir in besonderen Bereichen, in besonderen Situationen tun sollen. Die Metaethik stellt demgegenüber die Frage nach dem Status der Ethik, die wiederum in vier Teilfragen aufgeteilt werden können, die ich schon angedeutet habe. Nämlich erstens, gibt es so etwas wie moralische Tatsachen? Und wenn ja, was ist ihre Natur? Zweitens, gibt es so etwas wie moralische Erkenntnis? Und wenn ja, was ist ihre Natur? Drittens, gibt es so etwas wie moralische Überzeugungen? Und wenn ja, was ist ihre Natur? Und viertens, gibt es so etwas wie moralische Behauptungen? Die Kenner unter Ihnen erkennen unschwer die vier Grunddisziplinen der theoretischen Philosophie. Deshalb wäre meine Charakterisierung von Metaethik schlicht die. Die Metaethik untersucht die normative Ethik aus der Perspektive der theoretischen Philosophie, das heißt aus der Perspektive der Metaphysik, der Erkenntnistheorie, der Philosophie des Geistes und der Sprachphilosophie. Ich verstehe also unsere Ausgangsfrage als metaethische Frage nach dem Status der Moral. Und ich habe auch bereits angedeutet, warum diese Frage, so verstanden, nicht leicht zu beantworten ist. Wir sehen nämlich, dass moralische Normen offenbar nicht nach dem Modell wissenschaftlicher Tatsachen verstanden werden können. Das wäre für sich betrachtet, könnte man sagen, noch nicht so wahnsinnig beunruhigend. Beunruhigend wird es dadurch, dass wir irgendwie die Wissenschaft als unser Paradigma für einen Bereich ansehen, in dem es so etwas wie Tatsachen, Erkenntnisse, Überzeugungen und Behauptungen gibt. Zudem ist es aber so, dass wir glauben, auf die Objektivität der Moral, also auf die Behauptung von solchen Tatsachen, Erkenntnissen, Überzeugungen und Behauptungen, dass es solche gibt, nicht verzichten zu können. Stellen Sie sich vor, jemand geht an Ihnen vorbei und schlägt Sie ohne Grund. Wenn Sie ihn fragen, warum er das macht, sagt er, weil es mir Spaß macht. Die meisten von Ihnen werden empört reagieren. Die meisten von Ihnen werden nicht sagen, naja, er hat einen Wunsch, den ich nicht hatte, das ist irgendwie an der Stelle ungünstig aufeinander geprallt, so ist es halt. Nein, Sie werden wahrscheinlich sagen, hier ist objektiv etwas falsch gelaufen. Dieser Mensch hat einen Fehler gemacht und er müsste einsehen, dass er sich objektiv betrachtet falsch verhalten hat. Das scheint mir eine ganz natürliche Reaktion zu sein. Aber in dieser natürlichen Reaktion drückt sich eben genau das aus, was ich gerade als problematisch charakterisiert habe, nämlich, dass wir davon ausgehen, dass es so etwas wie Tatsachen im Bereich der Moral gibt. Wir sagen, es ist eine Tatsache, dass die Person sich falsch verhält oder Wahrheiten, wenn Sie wollen, und dass diese Person das erkennen sollte. Also gibt es auch Erkenntnisse in diesem Bereich. Das führt uns tatsächlich zu einem Problem. Einerseits glauben wir, dass es im Bereich der Moral so etwas wie Tatsachen und Erkenntnisse geben muss. Wie sonst könnte man unsere natürliche Reaktion auf die Erfahrung moralischen Unrechts verständlich machen? Andererseits glauben wir, dass es im Bereich der Moral so etwas wie Tatsachen und Erkenntnisse doch eigentlich nicht geben kann. Und zwar deshalb, weil die Moral doch so ganz anders ist als der Bereich, in dem es solche Tatsachen und Erkenntnisse gibt, nämlich die Wissenschaft, die gewissermaßen unser Paradigma ist für Tatsachen und Erkenntnisse. Das ist ein sehr grundlegendes Dilemma und es hat eine Struktur, die Wittgenstein sehr schön auf den Punkt bringt. Es ist doch nicht so, sagen wir, aber es muss doch so sein. Mein Lieblingszitat von Wittgenstein, es ist doch nicht so, dass die Moral nicht objektiv ist, aber es muss doch so sein. Was machen wir mit so einem Dilemma? Es gibt im Wesentlichen drei Strategien, wie man versuchen kann, das Problem zu lösen. Und diese ergeben sich direkt aus der Struktur des zugrunde liegenden Rätsels. Dieses Rätsel kann man auf den Punkt bringen, indem man nochmal die drei Thesen formuliert, die wir einzeln gesehen gerne für wahr halten würden, die aber zusammengenommen inkonsistent sind. Nämlich die folgenden drei. Erstens, es gibt moralische Tatsachen und Erkenntnis. Zweitens, die Moral ist von ganz anderer Art als die Wissenschaft. Drittens, nur ein Bereich, der von der Art der Wissenschaft ist, ist ein Bereich, in dem es Tatsachen und Erkenntnisse geben kann. Diese drei Thesen, glaube ich, finden wir je individuell sehr plausibel. Zusammengenommen sind sie aber inkonsistent. Mindestens eine davon ist falsch. Die drei Strategien zur Lösung dieses Rätsels sind eben dementsprechend auch genau dadurch gekennzeichnet, dass sie eine dieser Thesen zurückweisen. Es ist schon schwer genug, eine zurückzuweisen. Man könnte natürlich auch zwei versuchen zurückzuweisen oder alle drei, aber man ist schon froh, wenn man plausibel machen kann, dass eine davon nicht so ganz hinhaut. Und diese drei Strategien möchte ich im Folgenden ganz kurz charakterisieren. Manche Philosophen weisen die erste Behauptung zurück, also dass es im Bereich der Moral so etwas wie Tatsachen und Erkenntnisse geben kann. Sie müssen dann erklären, warum wir so reden, als gäbe es Tatsachen und Erkenntnisse, obwohl es die ihrer Auffassung zufolge eben nicht gibt. Manche Philosophen weisen die zweite Behauptung zurück. Sie müssen erklären, warum uns die Moral so ganz anders als die Wissenschaft zu sein scheint. Und manche Philosophen schließlich leugnen die dritte Behauptung. Sie müssen erklären, wie moralische Tatsachen und Erkenntnisse zu verstehen sind, wenn sie eben ganz anders als wissenschaftliche Tatsachen und Erkenntnisse zu deuten sind. Damit man eine etwas konkretere Vorstellung von diesen Strategien bekommt, möchte ich zumindest ein paar Worte zur ersten und zur dritten Strategie äußern, bevor ich erläutere, warum ich selber eine Form der zweiten Strategie für die aussichtsreichste halte. Zunächst also zu der These, dass es keine moralischen Tatsachen und Erkenntnisse gibt. Für diese These spricht offenbar, dass wir uns schwer tun, moralische Tatsachen und Erkenntnisse im Bereich der Moral verständlich zu machen. Wenn es solche gar nicht gibt, dann entfällt diese Aufgabe. Dennoch muss man auch hier den Platz der Moral in der Welt bestimmen und das tun Philosophen, die diese Strategie wählen, im Wesentlichen dadurch, dass sie auf bestimmte menschliche Einstellungen verweisen. Es ist den meisten Menschen zuwider, wenn ein anderer Mensch gequält wird, dieser Vorgang stößt sie ab. Könnte es darum nicht sein, dass ein moralisches Urteil nichts anderes ist als Ausdruck dieses negativen Gefühls? So wie wir auch mit Sätzen wie eine Spinne, igittigit, ein Gefühl zum Ausdruck bringen, eine Ablehnung gegenüber Spinnen, so könnte man sagen, tun wir das auch mit moralischen Sätzen. Wäre das so, dann müsste man nicht nach moralischen Tatsachen suchen, denn die Aussage, eine Spinne igittigit, beschreibt offensichtlich keine Tatsache, sondern ist ein Ausruf, das ist keine Behauptung. Es gibt hier nichts zu erkennen, es ist schlicht Ausdruck einer Reaktion, die wir haben. Wenn moralische Aussagen letztlich so funktionieren, dann kann man auf moralische Tatsachen und Erkenntnisse verzichten und das macht die Sache zunächst mal leichter. Allerdings ist der Ansatz auch mit schwerwiegenden Einwänden konfrontiert. Neben dem bereits genannten Nachteil, dass mit dieser Erklärung nicht recht verständlich gemacht werden kann, wie wir auf moralisches Unrecht reagieren, gibt es auch formellere oder formalere Überlegungen, die diesen Ansatz in Schwierigkeiten bringen. Moralische Urteile scheinen sich nämlich zum Beispiel in praktische Überlegungen einbinden zu lassen. Betrachten Sie eine ganz einfache, schematische, praktische Überlegung, einen Schluss der folgenden Form. Erstens ist es richtig, seinen Freunden zu helfen. Zweitens, wenn es richtig ist, seinen Freunden zu helfen, ist es richtig, seinen Verwandten zu helfen. Also drittens ist es richtig, seinen Verwandten zu helfen. Unabhängig davon, ob wir die Prämissen des Schlusses teilen und dementsprechend die Konklusion akzeptieren sollten, erkennt jeder Mensch, nehme ich an, dass es sich um einen einfachen logischen Schluss handelt. A aus A folgt B, also B, ein einfacher Modus ponens. Das kann man mit moralischen Aussagen offensichtlich machen. Vergleichen Sie demgegenüber Folgendes. Erste Prämisse, eine Spinne igittigit. Zweite Prämisse, wenn eine Spinne igittigit, dann ein Käfer igittigit. Dritte Konklusion, also ein Käfer igittigit. Das ist nicht nur kein logischer Schluss, das ist schlicht kein Deutsch. Das heißt, man kann eben anders als der Ansatz zunächst mal annimmt, nicht davon ausgehen, dass moralische Aussagen so funktionieren wie Ausrufe oder Äußerungen von Gefühlen. Es gibt zahlreiche Versuche, das irgendwie zu reparieren und doch so etwas wie eine Logik für Ausrufe oder dergleichen zu entwickeln, aber zunächst mal sieht es nicht sehr aussichtsreich aus. Ich würde in Klammer sagen, auch nach längerer Überlegung sieht es nicht sehr aussichtsreich aus. Betrachten wir deshalb kurz die dritte Strategie, die auf der Zurückweisung der These beruht, dass nur in Bereichen, die der Wissenschaft gleichen, von Tatsachen und Erkenntnissen im eigentlichen Sinn gesprochen werden kann. Wenn man diese These zurückweist, dann wird man natürlich zunächst mal erklären müssen, um was für eine Art von Tatsache es sich dann handelt. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er unsere natürlichen Reaktion auf zum Beispiel moralisches Unrecht und unsere natürlichen Redeweise im Bereich der Moral problemlos gerecht werden kann. Die Schwierigkeit liegt aber darin, verständlich zu machen, was man sich unter moralischen Tatsachen und Erkenntnissen vorstellen soll, wenn diese doch ganz anders sind als wissenschaftliche Tatsachen und Erkenntnisse. Es gibt verschiedene Versuche, dieses Problem zu lösen. Klassische Intuitionisten zum Beispiel verweisen auf ein besonderes Vermögen, das uns angeblich dazu befähigt, moralische Einsichten zu gewinnen. Allerdings ist der Hinweis auf die Intuition hier zunächst mal nichts anderes als ein Name für unser Unverständnis. Wir wissen nicht, was für ein Vermögen das sein soll, also nennen wir es Intuition. Tatsächlich hat moralische Erkenntnis recht wenig mit Intuition im umgangssprachlichen Sinn zu tun. Deshalb erläutern Intuitionisten diese Metapher auch gern zum Beispiel durch den Vergleich mit der Mathematik. So wie man einsehen kann, unmittelbar durch Intuition, durch mathematische Intuition, dass die Schnittmenge zweier Mengen wieder eine Menge ist, so die Idee könne man auch einsehen, dass man seine Versprechen halten soll. Richtig an diesem Vergleich scheint zu sein, dass weder mathematische Intuition noch moralische Erkenntnis unmittelbar mit der Beobachtung zu tun hat. Man kann nicht sehen, dass man seine Versprechen halten soll, und man kann nicht sehen, dass die Schnittmenge zweier Mengen eine Menge ist. Unglücklich ist der Vergleich dagegen in Bezug auf den Gedanken, der moralische Erkenntnis gerade so problematisch macht, nämlich die intrinsische Normativität, die aus den moralischen Urteilen spricht, diese Aufforderung. Mathematische Aussagen, anders als moralische Aussagen, stellen eben keinen Anspruch an uns, jedenfalls nicht im gleichen Sinne, dass sie uns zu etwas auffordern. Und das gerade scheint moralische Erkenntnis so problematisch zu machen. Wie erkennt man Normatives per se? Diese Frage stellt sich im Bereich der Mathematik gerade nicht. Ja, man hat noch andere Arten versucht, auf andere Weise versucht, die besondere Erkenntnisweise der Moral deutlich zu machen. Aber ich denke, das genügt, um ein Bild zu zeichnen. So komme ich zu der zweiten Strategie, die ich selbst für aussichtsreich halte. Hier wird letztlich die These zurückgewiesen, dass die Moral von ganz anderer Art ist als die Wissenschaft. Und auf den ersten Blick scheint man das nur erreichen zu können, diese These plausibel zu machen, indem man die intrinsische Normativität der Moral zurückweist. Und tatsächlich, viele Philosophen, die man als Naturalisten bezeichnet, tun genau das. Sie leugnen die Normativität der Moral und können dann natürlich sagen, dass die Moral von gleicher Art ist wie die Wissenschaft, denn die Wissenschaft selbst wird hier als ein nicht normatives Projekt angesehen. Diesen Weg gehe ich nicht, sondern ich betrachte umgekehrt die Wissenschaft als das problematische Glied des Vergleiches und möchte gerne Sie durch ein paar Gedanken führen über die Natur der Wissenschaft. Wenn man behauptet, dass die Moral von ganz anderer Art ist als der Wissenschaft, hat man nämlich, so glaube ich, ein falsches, ein zu einfaches Bild von Wissenschaft vor Augen. Wenn man sich fragt, was die Wissenschaft tun soll, was ihr Zweck ist, dann kommt man sehr schnell auf zwei miteinander verbundene Ziele. Zum einen möchten wir so etwas wie Erklärungen geben, zum anderen möchten wir Vorhersagen machen. Wenn ich das so sage, merken Sie, habe ich als Wissenschaft so etwas wie die Physik, die Biologie, die Chemie vor Augen, weniger die Germanistik, die Soziologie oder auch die Philosophie. Das liegt nicht daran, dass ich glaube, dass die letzten keine Wissenschaften sind, wie käme ich als Philosoph dazu, sondern es liegt daran, dass das, was wir als unser wissenschaftliches Weltbild bezeichnen, natürlich gebunden ist an die Naturwissenschaften in erster Linie, weniger an die Soziologie oder an die Germanistik. Und meines Erachtens ist der Vergleich mit diesen harten Wissenschaften instruktiv für unser Verständnis der Moral. Die meine ich. Also hier geht es um Erklärung einerseits und um Vorhersage andererseits. Und diese beiden Begriffe sind miteinander eng verbunden. Man wird erklären können, was man voraussagen kann, und man kann voraussagen, was man wird erklären können. Diese Begriffe scheinen spiegelsymmetrisch voneinander abzuhängen. Vorhersagen zu machen, insbesondere in den technischen Anwendungen, ist zum Beispiel eben das Ziel der Physik, und man kann sich fragen, was ist denn nötig, um Erklärungen zu geben und um Vorhersagen zu machen. Diese Frage zu beantworten, ist natürlich Aufgabe der Wissenschaftstheorie, und auch hier kann ich lediglich einen Aspekt versuchen deutlich zu machen. Wissenschaftliche Erklärungen und Vorhersagen basieren notwendigerweise auf Einsichten, so möchte ich Ihnen jetzt erläutern, die nicht aus der Erfahrung stammen können. Das kann man sich auf verschiedene Weise vor Augen führen. Eine Möglichkeit ist, sich die grundlegende Rolle von Gesetzen für Erklärungen und Vorhersagen klarzumachen. Wie machen wir uns verständlich, dass die Spannung in einem Stromkreis steigt, wenn man die Stromstärke erhöht? Zunächst einmal, indem man auf das Ohmsche Gesetz verweist. Wie sagen wir voraus, wie stark die Spannung steigen wird, wenn ich die Stromstärke um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen werde? Ebenfalls durch den Verweis auf das Ohmsche Gesetz. Nun hatte ich ja zu Beginn gesagt, dass Ohm habe sein Gesetz aus der Beobachtung abgelesen, aber stimmt das überhaupt? Kann man ein solches Gesetz aus der Beobachtung ablesen? Was man beobachtet hat, ist doch lediglich, dass in vielen Fällen unter verschiedenen Umständen im geschlossenen Stromkreis die Spannung proportional zur Stromstärke anstieg. Aber woher weiß man, dass das auch in Zukunft so sein wird? Das ist das berühmte Rätsel der Induktion, das mit dem Namen Hume verbunden ist. Das Gleiche gilt für die Frage, woher man weiß, dass in kontrafaktischen Situationen das Gleiche passiert wäre. Also wenn ich den Strom erhöht hätte, wäre die Spannung gestiegen. Woher weiß ich das? Das kann ich nicht aus der Beobachtung ablesen, daraus kann ich lediglich Tatsachen ablesen. Der Witz einer Gesetzmäßigkeit ist gerade, dass sie über die Erfahrung hinausgeht, sonst könnte man sie nicht für Vorhersagen nutzen. Der Induktionsskeptiker beantwortet dann die Frage, woher ich weiß, dass auch in Zukunft die Spannung proportional zur Stromstärke sein wird, mit einem kalten: Das weiß ich eben nicht. Meine bisherigen Beobachtungen geben mir keinerlei Grund, auf zukünftige Ereignisse zu schließen. Wenn aber diese Antwort richtig ist, die Antwort des Induktionsskeptikers, dann ist Wissenschaft schlicht unmöglich. Dann kann es keine Wissenschaft geben. Das glauben die wenigsten Menschen. Und ich werde jetzt hier nicht gegen den Induktionsskeptiker argumentieren, das wäre ein erkenntnistheoretisches Projekt, sondern ich werde stillschweigend einmal davon ausgehen, dass die meisten von Ihnen glauben, dass Wissenschaft möglich ist, dass es also eine Antwort auf diesen Induktionsskepsis gibt. Ja, also die meisten sind vielmehr der Ansicht, dass der Skeptiker Unrecht haben muss, aber das heißt eben gerade, dass die meisten Menschen der Ansicht sind, dass wir irgendwie die Gabe haben, aus beschränkten Beobachtungsdaten auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu schließen, und dazu ist es nötig, in der Vielfalt von Beobachtungen die richtigen Strukturen zu erkennen. Das tun wir so selbstverständlich, dass es uns gar nicht auffällt. Nehmen wir ein Beispiel von Nelson Goodman, der sich intensiv mit dem Problem der Induktion beschäftigt hat. Stellen Sie sich vor, Sie fragen in einem Raum voller Menschen, hier zum Beispiel den Erstbesten, ob er ein dritter Sohn ist. Er sagt ja. Dann fragen Sie den Zweiten, der sagt ebenfalls ja, und den Dritten, der sagt ebenfalls ja. Werden Sie daraus schließen, dass alle Männer in dem Raum dritte Söhne sind? Eher nicht. Werden Sie darauf schließen, dass wenn ein weiterer Mann den Saal betritt, dass auch er ein dritter Sohn sein wird? Sicher nicht. Im Unterschied dazu schließen wir bei gesetzesartigen Aussagen, wie Goodman das nennt, eben von Einzelfällen auf eine allgemeine Gesetzmäßigkeit. Bei dem Stromkreis, wenn man ihn mehrfach testet, geht man davon aus, dass hier ein Zusammenhang besteht und schließt auf einen allgemeinen Stromspannungszusammenhang. Die Tatsache, dass die Spannung in den bisher beobachteten Fällen der Stromstärke proportional war, betrachten wir als Grund dafür zu glauben, dass die Spannung immer proportional zur Stromstärke ist. Wie erkennen wir nun, welche Beobachtungen Gründe für Vorhersagen liefern und welche nicht? Häufig natürlich, indem wir irgendwelche Hintergrundannahmen ins Feld führen, aus denen man das schließen kann. Aber die Hintergrundannahmen müssen selbst irgendwie entdeckt worden sein und die gehen ja auch schon über die Erfahrung heraus. Das heißt, wir sind irgendwie dazu in der Lage, aus den Gründen, aus den Beobachtungen auf Dinge zu schließen, die jenseits der Erfahrung liegen. Diese skizzenhaften Überlegungen müssen nun zunächst mal genügen, um die These bezüglich moralischer Tatsachen und Erkenntnisse zu klären, nämlich die These, dass wir im Bereich der Moral und der Wissenschaft in gleicher Weise von Tatsachen und Erkenntnissen sprechen können. Ich gehe davon aus, dass auch die Moral darauf beruht, dass wir Gründe als solche erkennen können. Dass Herbert Schmerzen hat, betrachten wir als Grund, ihm zu helfen. Folgt das aus der Beobachtung? Nein. Aber auch die Erkenntnisse, dass bisherige Beobachtungen von Stromkreisen Gründe für Vorhersagen liefern, folgt nicht aus der Beobachtung. In beiden Fällen geht es vielmehr darum, bestimmte Vorgänge in der Welt als Gründe anzusehen und damit als Ansprüche an unsere Vernunft. Darin, und zunächst einmal nur darin, unterscheidet sich die Wissenschaft nicht von der Moral. Wir brauchen hier wie dort die grundlegende Fähigkeit, Gründe als solche zu erkennen. Unsere Ausgangsfrage war die, warum gelten moralische Normen? Meine Antwort lautet, sie gelten, weil es moralische Tatsachen gibt, die wir erkennen können. Was für Tatsachen sind das, die wir erkennen können? Es sind normative Tatsachen, also Tatsachen, die einen Anspruch an unsere Vernunft stellen. Und wir können sie so erkennen, wie wir alle normativen Tatsachen erkennen können. Welche anderen normativen Tatsachen gibt es denn und wie erkennen wir sie? Antwort: Wissenschaftliche Tatsachen im eigentlichen Sinn sind normative Tatsachen. Sie formulieren Ansprüche an unsere Vernunft, insofern sie uns sagen, welche nicht logischen induktiven Gründe wir haben. Wir erkennen diese, indem wir bestimmte Strukturen in der Welt und damit Gründe als solche erfassen. Und genau darum geht es auch in der Moral. Wird damit die Moral letztlich verständlicher oder wird die Wissenschaft damit unverständlicher? Die Antwort auf diese Frage überlasse ich Ihnen. Vielen Dank.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Moral und Wissenschaft gehören nicht unterschiedlichen Systemen an. Beide sind fundiert, beide sind objektiv, argumentiert der Philosophieprofessor Gerhard Ernst. Das war seine Antwort auf die Frage, warum gelten moralische Normen? Und er hat sie am 20. Juni 2013 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gegeben. Morgen Abend hört ihr hier die Gegenrede. Sie kommt dann von Professor Karl Friedrich Gethmann. Die beiden Denker sind sich zunächst mal einig. Es gibt geltende moralische Normen. Gethmann beschreibt seinen Widerspruch zu Ernst so.
Wie beschreiben wir dieses Phänomen dann angemessen? Und hier kommen Herr Ernst und ich in der Tat in eine schärfere Diskrepanz. Ich möchte seine Position mit vielen feinen Kommentaren, die man jetzt geben müsste, als deskriptivistisch bezeichnen und meine dagegen als präskriptivistisch.
Was das bedeutet und wie Gehtmann diese schärfere Diskrepanz beschreibt, das erfahrt ihr morgen Abend um 6:05 im Hörsaal. Und da das Thema ganz schön mächtig ist und ihr vielleicht diese oder jene Stelle nochmal nachhören möchtet, ihr findet unsere Vorträge jeweils nach der Ausstrahlung online unter www.deradiowissen.de und ihr könnt sie hier runterladen oder nachhören. Bis morgen Abend also. Katja Weber bedankt sich fürs Zuhören. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.